Moin, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, man soll ja seinen Vorredner nicht widersprechen, aber ich tue es trotzdem. Also, dass wir angeblich das Müsli überwunden haben, also für mich stimmt das nicht. Es geht morgen Müsli und Sie sehen, es bekommt mir nicht schlecht. Ich glaube, dass es vielen Menschen auch außerhalb der engeren grünen Klientel so geht, wenn man so auf das vergangene Jahr 2010 zurückschaut, dass man das Gefühl hat, das war schon ein verlorenes Jahr. Verloren fing es an. Die neu gewählte Bundesregierung hatte nichts Besseres zu tun, als ein sogenanntes Wachstumsbeschleunigungsgesetz auf den Weg zu bringen. Bei der Gelegenheit haben sie dann auch das Kindergeld erhöht. Und interessant war, wer keine Kindergelderhöhung bekommen hat. Nämlich die, und die Zahl muss man sich mal wirklich verdeutlichen, 1,6 Millionen Kinder in Deutschland, mehr als 1,5 Millionen, die in Bedarfsgemeinschaften nach dem Arbeitslosengeld II. Und nun könnte man ja sagen, naja, in Zeiten knapper Kassen, da kann man sich eben nicht alles leisten. Aber parallel zu dieser Entscheidung, ebenfalls in diesem Gesetz drinnen, war Steuererleichterung für Abschreibemöglichkeiten bei Großkonzernen und ein Steuergeschenk für die Mövenpicks, die gar nicht in Deutschland, sondern in der Regel im Schweizer Exil leben. Die Senkung der Mehrwertsteuer für die Hotellerie. Und dieses beides zusammen, auf der einen Seite die ärmsten Kinder dieses Landes leer ausgehen zu lassen, und auf der anderen Seite den Großspendern von FDP und CDU für gute Milliarden in Rachen reinzuschmeißen, das machte auf einen Schlag den ganzen Charakter von Schwarz-Gelb deutlich. Nämlich Klientelpolitik zugunsten der Besserverdienenden und zu Lasten der Armen in diesem Land. Das Jahr endete genauso, wie es begonnen hat. Pünktlich zu Weihnachten wird immer der Haushalt verabschiedet. Und was finden wir da im Haushalt? Wir finden, die Menschen, die langzeitarbeitslos sind, bekommen die Beiträge zur Altersversicherung gestrichen. Wer also langfristig arbeitslos ist, der bekommt für diese Zeit der Arbeitslosigkeit keine Beiträge mehr bezahlt. Was heißt das? Das heißt, der Rentenanspruch sinkt. Was heißt das für die Gemeinden hier im Lande? Und wir stehen hier in diesen Monaten vor Kommunalwahlen. Für alle, denen der Rentenanspruch nicht reicht, muss am Ende Grundsicherung bezahlt werden. Ist übrigens für beide unangenehm. Die Gemeinde kostet es Geld und diejenigen, die davon betroffen sind, die müssen im bildlichen Sinne erstmal die Hosen runterlassen und alles, was sie irgendwie mal fürs Alter auf die Seite gepackt haben, das wird zuerst verfrühstückt. Ich finde, da hat sich die Bundesregierung sowohl gegenüber den Langzeitarbeitslosen wie gegenüber den Gemeinden in diesem Lande schofelig verhalten. Ich finde, eine solche Politik darf es nicht weiter geben in diesem Land. Und auch da gilt natürlich der Satz, was soll man dann eigentlich in Zeiten knapper Kassen machen? Aber meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es ist ja nicht so, dass kein Geld da wäre. Wir haben es zu tun mit einer Bundesregierung, einem Wirtschaftsminister, der Sprüderle, der sagt von sich selber, er sei ein Wirtschaftsliberale, so im Geiste Ludwig Erhards. Und wir von der FDP, sagt er so, wir stehen dafür, dass konsequent die Marktwirtschaft gilt und dazu gehört es auch, Subventionen abzubauen. Ja, schauen Sie mal in den neuesten Subventionsbericht der Bundesregierung. Nicht der Grünen, der Bundesregierung. Und was lesen wir da? In den Zeiten, wo wir Langzeitarbeitslosen die Altersversicherung klauen, wo wir die ärmsten Kinder nicht bei der Kindergelderhöhung berücksichtigen, in diesen Zeiten erlebt die Subventionen der Bundesrepublik Deutschland an die Wirtschaft ein neues Rekordhoch. Und das ist es, weswegen so viele Leute die Schnauze voll haben von Schwarz-Gelb. Öffentlich erzählen, es sei kein Geld für Bildung, für Infrastruktur, für Soziales da und in tatsächlich die Knete den Unternehmen rüberzuschieben. Das ist Schwarz-Gelb und das wollen wir nicht. Damit Sie sich mal ein Bild davon machen, dass das nicht so abstrakt klingt mit den Subventionen. Das Umweltbundesamt, auch eine Institution der Bundesregierung, gehört zum Geschäftsbereich von Norbert Röttgen, hat ausgerechnet, dass in Deutschland pro Jahr alleine 48 Milliarden Euro, das ist ein Sechstel eines Bundeshauses, 48 Milliarden Euro in umweltschädliche Subventionen fließen. Das heißt, wir geben Steuergelder dafür aus oder verzichten auf Steuereinnahmen. Viele Steuersubventionen sind ja Verzicht von Steuereinnahmen. Dafür, dass das Klima erwärmt wird, dass Luft verschmutzt wird, dass Lärm produziert wird. Und nun bin ich auch nicht naiv und glaube, dass man das von heute auf morgen mal so eben abschaffen kann. Das ist immer ein Prozess, Subventionsabbau. Aber es passiert gar nichts. Herr Schäuble wollte wenigstens die Mitnahmeeffekte, wie er das genannt hat, dieser ökologisch schädlichen Subventionen einkassieren. Da hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion auf ihrer Fraktionssitzung gesagt, lieber Wolfgang, das machen wir nicht. Das sparen wir lieber bei den Maßnahmen zur Wiedereingliederung von Arbeitslosen ein. Und ich sage Ihnen, das können wir uns in Zeiten der Krise nicht leisten. Und es ist eine zukunftsvergessene Politik. Und damit wir nicht über so ganz große, abstrakte Hausnummern reden, nehmen wir ein ganz kleines Beispiel. Deutschland war lange Zeit und ist lange Zeit immer noch ziemlich gut, was unsere Automobile angeht. Dass es uns zurzeit wirtschaftlich wieder aufwärts geht, hat ganz viel damit zu tun, dass insbesondere in China deutsche Maschinen, deutsche Chemieprodukte und deutsche Automobile nachliefern. Ja, nein, aber die werden auch da gekauft, nicht nur kopiert. wenn ich den Zwischenruf aufgreifen darf. Wo sind die Deutschen gut? Die deutschen Automobilhersteller bauen die besten Verbrennungsmotoren der Welt. Aber ist der Verbrennungsmotor der Antrieb von morgen? Nein. Alle wissen, dass die Zukunft des Automobils im Bereich von Hybrid- und Elektrofahrzeugen liegt. Wo sind die Deutschen schlecht? Bei Batterien. Es gibt kaum einen deutschen Produzenten von Batterien. Alle großen deutschen Automobilhersteller kooperieren mit Korea, mit China, Japan oder Taiwan. Also, du hast ja gesagt, wir Grünen sind nicht mehr so wie früher. Nein, das stimmt. Wir Grünen fühlen uns heute verantwortlich für den Industriestandort Deutschland. Hier steht ein Grüner, der möchte, dass es neben einem öffentlich guten Personennahverkehr und einer besseren Bahn auch künftig eine Automobilindustrie in Deutschland gibt. Wenn man die deutsche Automobilindustrie für die Zukunft fit machen will, dann muss man diesen Rückstand, den wir bei Batterien haben, endlich aufarbeiten. Wie kriegt man das hin? Da gibt es Erfahrung. Übrigens aus dem Bereich, wo die Grünen auch schon mal Verantwortung getragen haben. Wenn man neue Technologien schnell in den Markt bringen will, dann muss man versuchen, die in großen Stückzahlen zu produzieren. Dann wird das Rind billiger mit der neuen Technologie. Also haben wir vorgeschlagen, wir machen was ganz Einfaches. Wir machen ein Marktanreizprogramm für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Jeder, der so ein Ding kauft, kriegt 5.000 bis 6.000 Euro, hätte fast gesagt, auf die Kralle. Das sind zurzeit die Mehrkosten, die das sind. Sagen Leute, woher sollen wir das denn nehmen? Ganz einfach. In Deutschland wird fast jedes zweite Auto, was verkauft wird, als Dienstwagen verkauft. Die können dann von der Steuer abgesetzt werden. Das ist aber nur eine allgemeine Zahl. Wenn Sie sich mal angucken, so durch die Klassen durch, so oberhalb von Golf, so Passat dann oder BMW 5 und Audi A6 und Mercedes E und höher, da werden nicht mehr 50% als Dienstwagen verkauft, sondern in den obersten Klassen gut 100%. Sie haben eben gedacht, der Trittin spinnt doch. Wenn jemand sich einen Prius kaufen will, will er dem noch 5.000, 6.000 Euro in die Hand drücken. Ja, aber machen Sie sich mal klar. Fast alle VW, Touareg, Porsche Cayennes, die in diesem Land verkauft werden, kriegen einen Steuerzuschuss von 20.000 Euro über das Dienstwagenprivileg. Und ich finde, das ist doch Gaga. Die solche Autos fahren, können sich das leisten. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, natürlich muss ein Handwerker sein Caddy oder sein Kangoo weiter als Dienstwagen absetzen. Das ist doch logisch, die braucht er ja für die Arbeit. Aber wir haben, deswegen kann man das nicht ganz abschaffen. Aber wir machen Deckel drauf. Alles, was über 140 Gramm CO2 ausstößt, das wird reduziert. Das ist die Selbstverpflichtung der Automobilindustrie. Und wissen Sie, was allein eine solche Deckelung des Dienstwagenprivilegs für große Spritfresser bringen würde? 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro Cash in den Haushalt rein. Und aus dieser Milliarde kann ich locker so ein Markteinführungsprogramm für Elektrofahrzeuge in Deutschland finanzieren. Und das ist dringend nötig. Das ist grüne Politik intelligent umsteuern. Aber mit der Intelligenz ist das ja bei der Bundesregierung nicht so verbreitet. Jetzt denken Sie alle an den Bundesaußenminister, aber das ist gemein. Da hauen wir nicht mehr drauf. Das warten wir ab. Was denn da am 27. März dann kommt. Ich meine, die Ministerin, die verrückterweise Aigner heißt, obwohl sie völlig ungeeignet ist. Wie kann man eigentlich ernsthaft in einer Situation, wo erneut sich herausstellt, dass die industrialisierte Produktion von Nahrungsmitteln quasi naturgesetzlich Lebensmittelskandale produziert, ernsthaft glauben, man käme ohne einschneidende Veränderungen in der Agrarpolitik aus? Warum, frage ich Sie, gibt es in Deutschland nicht endlich eine Positivliste? Das heißt ganz einfach eine Liste, wo drauf steht, was in Futtermittel rein darf. Und nicht den dauernden Nachweis, was da dummerweise mal wieder an Dioxin oder sonst wie reingekommen ist, weil irgendein verbrecherischer Unternehmer in diesem Fall gesagt hat, kaufe ich eine Tonne Industriefett, kostet mich die 500 Euro, würde ich eine Tonne anderes Lebensmittelfett kosten, kostet mich das 2000 Euro, nehme ich also das Industriefett. Da sagt die Frau Aigner, und jetzt streitet sich ja mit McAllister, wer hier zuständig ist. Ja, wenn die Spitzbuben untereinander die Beute aufteilen können, aber gut. Ich glaube, wir müssen das grundsätzlich ändern. Wir müssen in Deutschland eine solche Liste haben. Und die Behauptung, das ginge nur europäisch, ist falsch. Wenn wir in Deutschland dieses machen würden, dann wird aus dem Problem ein Stück Lösung. Denn wenn Deutschland eine Positivliste hat für Futtermittel, dann deckt das ungefähr ein Drittel des Marktes der gesamten Europäischen Union an. Und jeder, der auf diesen Markt hier liefern will, der muss sich dieser Positivliste unterwerfen. Und dann wird es auch in Europa sehr, sehr schnell gehen. Und solche Lösungen endlich anzugehen, das ist das, was wir von der Bundesregierung erwarten. Ich sage ausdrücklich, nach der letzten Woche erwarten wir das nicht mehr von Frau Aigner. Da sagen wir ganz ruhig, dieses Problem wird nur gelöst werden, wenn Frau Aigner nicht mehr in der Verantwortung ist, das organisatorische Nichtstun, dieses Nullum an der Spitze des Verbraucherschutz- und Landwirtschaftsministeriums muss ein Ende haben. Aber wo ich gesagt habe, mit der Intelligenz und der Lernfähigkeit ist das nicht so verbreitet bei Schwarz-Gelb. Ich weiß nicht, wer von Ihnen und euch das Vergnügen hatte, über Weihnachten mit der Bahn unterwegs zu sein. Ich bin zweimal von Berlin ins Emsland und nach Bremen und so gefahren. Das waren schon spannende Erlebnisse. Für jemand, der groß geworden ist mit dem Slogan, alle reden vom Wetter, wir nicht, das war in meiner Jugend die Bahn, war das schon erstaunlich. Was kann man eigentlich aus sowas lernen? Das wichtigste Lehre in meinen Augen ist ganz simpel. Öffentliches Verkehrsangebot, öffentliche Infrastruktur, die Bahn, ist nichts, was man an die Börse bringen darf. Unzureichende Investitionen in Schienenwege ist das eine, aber kaputt sparen bei der Instandhaltung bei der Wartung von Fahrzeugen, bei der Beschaffung von Material, der zur Verfügungstellung auch von Ersatzzügen. Bahn ist ja so knapp mittlerweile, wenn ein ICE ausfällt, dann müssen sie ja irgendwoher einen Regionalexpress finden, damit sie wenigstens die Strecke bedienen können. Dieses ist unverantwortlich. Es gibt einen Kernbereich öffentlicher Verantwortung und den darf man nicht zugunsten von Börsenspekulation kaputt sparen, denn sonst fehlt es uns an Infrastruktur und an Leistungsfähigkeit, die wir für eine moderne Gesellschaft brauchen. Und es kann auch nicht sein, sage ich mit Blick auf die Mehrheitseigner bei der Bahn, das ist der Bund, ein Alleineigner. Es kann auch nicht sein, dass man auf der einen Seite kein Geld hat, um zusätzliche Züge zu kaufen, auf der anderen Seite aber mit Milliarden andere Schienenunternehmen in Großbritannien, in Russland oder sonst wo kauft. Das ist nicht die Aufgabe der Bahn. Die Bahn soll für uns hier in der Fläche ein ordentliches Angebot machen und nicht für die Menschen im Großraum London oder Vladivostok. Wenn man das macht und vor Augen hat und gerade die Erfahrung gemacht hat, wie kann man dann jetzt schon pünktlich zum Jahresanfang, Heilige Drei Könige, scheint Herr Brüderle ja damit zu verwechseln, dass ihm da Geschenke gebracht werden, fordern, jetzt müsste man auch mal ordentlich Steuern senken. Wir können uns dieses nicht leisten. Und allem Aufschwung geredet zum Trotz, ja, es ist gut, dass es wieder aufwärts geht. Wir haben übrigens noch nicht das Niveau von vor der Krise wieder erreicht. Aber über eines müssen wir doch mal ganz ernsthaft reden. Nämlich darüber, was uns alle diese Krise gekostet hat. Da gibt es Berechnungen. Der Internationale Währungsfonds hat dieser Tage eine Rechnung vorgelegt. 115 Milliarden haben die deutschen Steuerzahler die diversen Rettungsfonds, Beteiligungen, Griechenlandhilfe etc. gekostet. Und hier steht jemand, der immer gesagt hat, wir können es uns nicht leisten als Bundesrepublik Deutschland, dass ein Land wie Griechenland beispielsweise bankrott geht. Da ist der ökonomische Schaden, übrigens auch der ökonomische Schaden für jeden einzelnen Sparer, jeder, der hier im Raum ist, viel größer, als wenn wir eine vernünftige Form der Gestaltung und Rettung machen. Ich sage also nicht, das war falsch. Man kann über einzelne Dinge reden, aber es war richtig und es ist richtig, dafür zu sorgen, dass die Währung Euro nicht kaputt spekuliert wird. Aber wenn man das so sagt, dann muss man auch belastbare Antworten geben, wie man mit den Folgen und den Kosten dieser Krise fertig wird. Und da höre ich von der Bundesregierung gar nichts. Da höre ich nur, ja, die sind ja in diesem Sondervermögen drin. Ich weiß nicht, ob Sie zu Hause so ein Sondervermögen haben. Also probieren Sie das mal bei der Raiffeisenbank. Sagen Sie, ich habe ja eine hohe Schuldenlast auf meinem Haus, aber jetzt möchte ich mir noch eine Yacht kaufen und das finanzieren wir über so ein Sondervermögen. Da werden die Ihnen die Flötentöne blasen und sagen, Jungs, das geht nicht, die Gesamtsumme der Schulden. Das heißt, Sondervermögen ist nichts anderes als ein anderer Ausdruck von Schulden. Das heißt, anders gesagt, die Bundesregierung glaubt, diese 100 Milliarden, die lassen wir in der Verschuldung stehen. Und was heißt das konkret? Die bezahlen unsere Kinder und Enkel. Das ist die Ansage. Und ich finde, das ist nicht gerecht. Wir können nicht die Folgen unseres Handels künftigen Generationen aufdrücken, zumindest solange die nicht auch von den Investitionen was haben. Und das ist was anderes, wenn ich Schulen baue und so etwas, da hat auch Jüngere etwas davon. Verschuldung an sich ist nicht schlimm, aber ich kann nicht die Folgen der Spekulationskrisen in 2008 und 2009 den Kindern und Enkeln von morgen aufdrücken. Das ist extrem ungerecht. Und wir Grünen sind eine Partei auch der Generationengerechtigkeit. Deswegen haben wir Grünen auf unserer Klausur in Weimar jetzt Eckpunkte für die Finanzierung der Folgen der Krise aufgestellt. Wir wollen, dass in Deutschland etwas gemacht wird, was übrigens nichts Neues ist. Das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg auch gemacht. Nämlich eine Vermögensabgabe. Da sollen diejenigen, die über mehr als 1 Million netto, also nach Abzug von Verbindlichkeiten, mehr als 1 Million netto Privatvermögen haben, über 10 Jahre eine Abgabe zahlen, damit die Folgen dieser Krise geschultert werden können. Nun höre ich ja immer schon gleich aus der Ecke der davon potenziell Betroffenen, wie schrecklich das wäre. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Wenn Sie auf ein solches Vermögen bei einem solchen Freibetrag, und für Kinder gibt es auch noch 250.000 Euro Freibetrag oben auf, also wir reden hier jetzt nicht von armen Leuten, wir reden von ungefähr 500.000 Menschen in diesem Land, dann hieße das, dass Sie darauf pro Jahr auf Ihr Vermögen 1,5% dieses Vermögens als Abgabe erziehen. Ich finde, bei Anlagewerbung, wo heute bei Unternehmen noch von einer Eigenkapitalrendite von 15% ausgegangen wird, ist 1,5% im Jahr abzugeben, um die Folgen der Krise zu bewältigen, kein enteignungsähnlicher Eingriff, sondern die Aufforderung, dass starke Schultern sich an den Lasten der Gemeinschaft anders zu beteiligen haben als schwache Schultern. Das ist unser Verständnis von Solidarität in einer Gesellschaft. Deswegen sagen wir auch, wir müssen an so einer Stelle die Gerechtigkeit in diesem Lande wieder neu und anders justieren. Gerechtigkeit neu und anders zu justieren, das heißt doch, dass alle Kinder Zugang zu vernünftiger Bildung bekommen müssen. Das, was hier in Niedersachsen immer noch aus ideologischen Gründen praktiziert wird, möglichst frühzeitige Selektion, führt übrigens angesichts der demografischen Entwicklung zu immer längeren Schulwegen, weil wenn ich gegliedertes Schulwesen habe und die dann ab der 4. Klasse noch weiter aufteile, habe ich noch größere. Das, worüber wir, glaube ich, bei der Kommunalwahl auch diskutieren müssen ist, gibt es endlich eine Chance, dass die Bürger vor Ort ihren gemeinsamen Willen, dass die Eltern ihren Eltern Willen auch in Niedersachsen wieder durchsetzen können. Ich komme aus einem Landkreis, Göttingen, Göttingen-Stadt und Göttingen-Land wird sehr unterschiedlich regiert. Göttingen-Land schwarz-grün, Göttingen-Stadt rot-grün. Aber Sie merken, die Grünen sind dabei. Und wir haben eine irre Erfahrung gemacht. Wir haben nicht gesagt, ihr müsst die und die Schulform nehmen. In Göttingen-Stadt gehen fast 75% der Schülerinnen und Schüler aufs Gymnasium. Das ist die Einheitsschule, ist dann mittlerweile das Gymnasium geworden. Dann gibt es noch eine IGS und eine KGS. Und dann, wir haben gesagt, das muss vor Ort in den Gemeinden und von den Eltern entschieden werden. Und jetzt ist die irre Entwicklung, dass wir, obwohl die Eltern bei uns klar sagen, bevor Schüler von Dransfeld nach Duderstadt oder von Hahnmünden nach Dransfeld gefahren werden, möchten wir lieber eine gemeinschaftliche Beschulung. Das ist uns wichtiger, dass die nicht so lange fahren müssen, als dass sie in einer bestimmten Schulform drin sind. Und wir haben Jahre gebraucht, um dieser Landesregierung abzutrotzen, dass der Elternwille in Gestalt von 2 weiteren Gesamtschulen im Landkreis Göttingen endlich sich Bahn bricht. Und ich finde, wenn es ein Motiv gibt, bei der Kommunalwahl jetzt im Herbst Grüne zu stärken, dann ist das, damit vor Ort der Elternwille gegen eine ideologisch motivierte Schulpolitik endlich Raum hat. Wir wollen mehr Bildungschancen für unsere Kinder. Dazu gehört es kürzere Schulwege, dazu gehört es ein flächendeckendes Angebot von Ganztagsschulen zu haben und dazu gehört es, dass in diesen Ganztagsschulen auch pädagogische Betreuung und nicht nur Aufbewahrung stattfindet und dass die Kinder, die in diesen Ganztagsschulen sind, gefälligst auch ein warmes Mittagessen bekommen. Das sind die Grundvoraussetzungen, um den Bildungsrückstand in Deutschland aufzuheben. Und sagen Sie nicht, das sei so etwas ganz Abstraktes. Da findet zurzeit um diese Frage ein erbitterter Kampf statt. Ursula von der Leyen, ja übrigens als Familienministerin in Niedersachsen dafür verantwortlich ist, dass Niedersachsen die schlechteste Kindertagesstättenangebot von allen Bundesländern hatte. Das war ihr Erbe, als sie ging. Ursula von der Leyen streitet sich heute mit uns in der Bundestagsfraktion und mit der Mehrheit im Bundesrat darüber, nicht nur wie hoch die Regelsätze sein müssen für die Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sie wissen, sie schlägt die grandiose Verbesserung von 5 € vor, hat sie sauber gerechnet. Ja, bis dahin galt es, dass die Einkommen der unteren 20% den Maßstab für die Berechnung für das Arbeitslosengeld II darstellten. Sie hat gesagt, ich nehme nur noch die unteren 15%. Und dann rechne ich noch das Bier und die Zigaretten raus. Das hat sie dann verkündet, am Tag, als in München das Oktoberfest eröffnet wurde. Sie wissen, das ist die größte offene Drogenszene in Deutschland, wo die gesamte politische Spitze des Landes beim Biertrinken abgebildet wurde. Und ich will nicht irgendjemand dazu motivieren, Bier zu trinken oder sowas zu machen. Das ist, wenn man es im Übermaß tut, gesundheitsschädlich. Aber die Ansage, die damit verbunden war, lautet doch, Arbeitslose gehören nicht dazu, weil die gehören nicht aufs Schützenfest, die gehören nicht auf den Feuerwehrball, weil das können sie sich ja nicht leisten. Wir haben ihnen ja das Bier rausgerechnet. Aber abgesehen von dem Zynismus, der da drinnen steckt, es geht bei dem Vermittlungsverfahren um das Arbeitslosengeld II noch um ein weiteres. Es geht in der Tat darum, dass das Bildungsangebot verbessert werden. Und wir können als Länder, als grüne Bundestagsfraktion es nicht akzeptieren, dass über ein bürokratisches Gutscheinsystem ausschließlich für die Bezieher von Arbeitslosengeld II oder die Kinder von Beziehern von Arbeitslosengeld II künftig ein warmes Mittagessen und Nachhilfe finanziert wird. Das muss für alle gelten, die bedürftig sind und das darf nicht geschehen durch eine bürokratische Regelung bei den Arbeitsagenturen oder den Jobcentern der Optionsgemeinden. Es muss passieren in der Hand derjenigen, die heute mit den Kindern arbeiten, in den Schulen, in den in den Jugendämtern. Da muss das Geld landen. Und das ist der Streit, über den wir oder den wir jetzt mit Frau von der Leyen führen. Nur so kriegt man hin, zu mehr Bildung für alle zu kommen. Dieser Tage haben ja alle Fraktionen und Parteien so Jahresauftaktklausuren gemacht. Gestern ist die in Mainz zu Ende gegangen. Ich weiß gar nicht, warum die CDU Mainz gewählt hat. Ja, man könnte Karneval denken. Man könnte auch denken, das ist so ein Versuch, so eine aktive Rückfinanzierung. Sie wissen, die CDU in Rheinland-Pfalz hat über Jahre hinweg Fraktionsgelder verwendet für Parteizwecke. Und jetzt muss die CDU, ich glaube, 3 Millionen Strafe bezahlen. Und zum Ausgleich besucht dann Frau Merkel die CDU da in Mainz. Aber was Sie gesagt haben, lautet, Sie wollen jetzt künftig Wirtschaftskompetenz zeigen. Da habe ich in der Zeitung gelesen, nee, Spiegel Online war es, Merkel klaut der FDP ihr Thema. Seit wann ist die FDP wirtschaftskompetent? Aber im Ernst, was hat denn Frau Merkel wirtschaftspolitisch im letzten Jahr auf die Reihe gebracht? Mir fällt eigentlich nur eine große Entscheidung ein. Sie hat die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängert. Warum ist das eine Wirtschaftspolitik? Man kann jetzt über Atommüll reden und so. Das sind alles außen vor. Die haben die Meinung, die haben die Meinung und damit muss man auch mal leben, dass Leute aus meiner Sicht irrige, aber andere Auffassungen haben. Aber was hat das mit Wirtschaft zu tun? Nun, haben die zuständigen Elektrizitätswerke hier in Friesland oder die ehemals unabhängigen EWE oder die Stadtwerke Bremen, betreiben die Atomkraftwerke? Nein. Haben die was von der Laufzeitverlängerung? Nein. Die Laufzeitverlängerung hilft nur denjenigen, die Atomkraftwerke, alte Atomkraftwerke haben. Warum hilft die denen? Weil diese Anlagen sind völlig abgeschrieben, sie haben keine Kapitalkosten mehr, sie haben auch nur ganz wenig Personalkosten. Der Brennstoff ist zwar teuer, aber man braucht nicht viel davon. Also auch die steigenden Uranpreise machen da nichts. Macht unterm Strich, man produziert in so einem AKW die Kilowattstunde, wenn es alt und abgeschrieben ist, für 1 bis 2 Cent. Das ist der Grund, warum man ihnen erzählt, Atomkraft sei billig. Alte abgeschriebene Atomkraftwerke, die alte abgeschriebene Kohlekraftwerke produzieren zu diesen Preisen. Jetzt frage ich Sie mal, haben Sie das schon mal bei Ihrer Stromrechnung gemerkt? Nein, keiner hat das von gemerkt. Warum? Weil der Strompreis mit den Entstehungskosten des Stroms überhaupt nichts zu tun hat. Der Strompreis bildet sich an der Leipziger Strombörse. Und entscheidend für den Strompreis ist die letzte verkaufte Kilowattstunde. Und da ist interessant, bei welchen Zahlen wir landen. 5, 6, gelegentlich 8 oder 9 Cent. Das heißt, diejenigen, denen jetzt erlaubt worden ist, über den Tag hinaus Atomkraftwerke zu betreiben, ist eine Lizenz zum Gelddrucken gegeben worden. Nämlich rund um die Uhr für 1,5 oder 2 Cent zu produzieren und zwischen 6 und 8 Cent jährlich zu verkaufen. Das sind genau 4 Unternehmen. Diese 4 Unternehmen gehört 80% des Strommarkts in Deutschland. Diese 4 Unternehmen haben durch die Laufzeitverlängerung nach eigenen Berechnungen 100 Milliarden Euro zusätzlich in der Kasse zu erwarten. Und Sie haben das zu bezahlen. Warum? Weil die anderen Anbieter diese Möglichkeit nicht haben. Und damit der Prozess, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass die 4 großen Unternehmen schrittweise Marktanteile verlieren, dass wir also mehr Wettbewerb an dieser Stelle haben, genau dieser Prozess gestoppt worden ist. Und deswegen war das eine wirtschaftspolitische Entscheidung, die 4 Monopolunternehmen die Marktstellung gestärkt hat, zu Lasten des Wettbewerbs, zu Lasten der Strompreise und am Ende zu Lasten der Stadtwerke und der Branche der erneuerbaren Energien. Und ich sage Ihnen, mit dieser Form von Wirtschaftspolitik, die sich in der Energiepolitik offenbart, mit dieser Form von Wirtschaftspolitik dürfen wir in Deutschland nicht mehr länger leben. Damit muss Schluss gemacht werden. Ist aber, dass das noch nicht das Ende ist. Der nächste Angriff auf eine andere Energiepolitik wartet schon drauf. Anfang Februar möchte Frau Merkel zusammen mit der EU-Kommission darüber reden, ob man, wie es so schön heißt, nicht die europäische Energiepolitik und da insbesondere die Fördermodelle für erneuerbare Energien harmonisiert. Wer wäre nicht für Harmonie? Ich persönlich kann mir das vorstellen, dass man das harmonisiert. Ich würde dafür vorschlagen, man nimmt dafür das erfolgreichste und billigste Modell. Das ist das deutsche Erneuerbare Energiengesetz. In Deutschland hat das Erneuerbare Energiengesetz selbst notorische Optimisten wie mich gnadenlos widerlegt. Ich habe mich geirrt. Ich habe 2001 ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach wir im Jahre 2010, also im vergangenen Jahr, 12,5% unseres Stroms im Jahr erneuerbar erzeugen wollten. Im Jahre 2001 galt das als absolute Utopie. Die günstigsten Prognosen hießen, wenn es 8 werden, ist es gut. Schauen wir uns die reale Entwicklung an. In der realen Entwicklung haben wir im vergangenen Jahr nicht 8, nicht 12,5, sondern 18% unseres Stroms erneuerbar erzeugt. Das heißt, die Entwicklung ist viel schneller gegangen, als selbst diejenigen, die sie auf den Weg gebracht haben, geglaubt haben. Und entstanden sind darüber 340.000 Arbeitsplätze. Übrigens nicht solche Arbeitsplätze, wie die FDP bei ihren Leiharbeitern und Ähnlichem gerne hat, sondern Arbeitsplätze für Mechatroniker, für Ingenieure, für Planer, hochqualifizierte Jobs. Jobs, die teilweise gar nicht besetzt werden können, weil wir einen solchen Fachkräftemangel haben. Und das zu Preisen, die sich im Vergleich in Europa sehen lassen können. Ja. Wir produzieren heute mit einer neuen Windturbine die Kilowattstunde Strom für 7,3 Cent. Wir haben viele Tage, wo der Windstrom die Windstromeinspeisung niedriger ist als der Marktpreis auf der Leipziger Strombörse. Wo also die Betreiber von Windkrafträdern, wenn sie nicht aufs Einspeisegesetz angewiesen wären, sondern an der Börse handeln würden, mehr Geld bekommen würden. Also anders gesagt, wir haben Tage, wo der Windstrom den Strompreis subventioniert. Jetzt schauen Sie sich mal nach England um. Dort liegt die Kilowattstunde bei einem anderen Fördermodell über Ausschreibung bei 11 bis 12 Cent. Das ist aber das, was Frau Merkel harmonisieren möchte. Und dann werden wir hier in Friesland, in ganz Norddeutschland eine ganz bittere Erfahrung machen. All das, was bisher an Vorbereitungen auf den Weg gebracht worden ist, die Infrastruktur für den Bau großer Offshore-Windparks, all dieses wird nicht hier, sondern anderswo stattfinden. Und deswegen ist die Frage, der Kampf ums erneuerbare Energiengesetz, der Kampf dagegen, dieses Gesetz auszuhöhlen, zu Lasten eines ineffizienten Emissionshandelssystems, das steckt nämlich dahinter an der Stelle, dieser Kampf, das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten zu führen haben. Und wir werden einen zweiten Kampf zu führen haben. Was heißt denn, wenn in Wilhelmshaven ein neues Kohlekraftwerk ins Netz kommt? Was heißt es, wenn Laufzeiten verlängert werden? Das heißt, die Grundlast bleibt hoch im Netz, Und wissen Sie, was Grundlast auf Deutsch heißt? Dumme Energie. Warum dumm? Weil Grundlastkraftwerke nicht in der Lage sind, Schwankungen im Angebot und Nachfrage auszugleichen. Die können nur an oder aus. Aber sie können nicht richtig weniger oder mehr. Ein Atomkraftwerk braucht 55 Stunden, um von 0 auf 100% Leistung zu kommen. Ich wünsche uns alle, dass niemand versucht, es schneller zu machen. Das ist ein massives Risiko. Wenn man Laufzeiten verlängert und gleichzeitig neue Kohlekraftwerke reinbaut, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Stromnetz in Deutschland zunehmend blockiert ist. Diese Blockade ist zum Teil hausgemacht, weil eben zu viel Grundlaststrom da drin ist. Wir haben heute schon die verrückte Situation, dass wir Windparks abschalten müssen, damit Kohlekraftwerke weiter CO2 produzieren können und Atomkraftwerke Atommüll produzieren. Und da sage ich Ihnen, damit muss Schluss gemacht werden. Das ist der Grund, warum wir vor das Bundesverfassungsgericht gehen, klagen gegen diese Laufzeitverlängerung. Und das ist der Grund, warum ich all denjenigen bei E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW eines versprechen kann. Das, was Ihnen jetzt geschenkt worden ist, das kassieren wir 2013 gnadenlos wieder ein. Das wird ein spannendes Jahr. Wird 7 Landtagswahlen geben und in Niedersachsen Kommunalwahlen. Diese 7 Wahlen stellen für uns eine große Herausforderung. Jetzt gucken alle auf die Grünen. Sind die so gut wie ihre Umfragen? Nein, sind sie nicht. Ich habe das nicht geglaubt, in den Umfragen, als sie schlecht waren, und ich glaube nicht an Umfragen, wenn sie gut sind. Ich glaube daran, dass wir mit unserer politischen Orientierung auf eine umfassende, sozialgerechte, ökologische Modernisierung dieses Landes, Schaffen von neuen Arbeitsplätzen durch Investitionen in ökologischen Umbau und in mehr und bessere Bildung, dass wir mit dieser Grundorientierung bei den kommenden Wahlen zulegen können. Ich glaube, dass das Ziel hier in Friesland von gut 8 dann zweistellig zu werden, eines ist, was wir erreichen können und wofür wir hier gemeinsam streiten. Ich glaube, dass es gelingen kann, in Hamburg eine andere Mehrheit zu haben am 20. Februar. Ich glaube, dass es uns gelingen kann, dass am Ende dieses Jahres wir in allen 16 Bundesländern wieder in den Landtagen sind, das heißt auch in Sachsen-Anhalt, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, dass wir es hinbekommen können, in Rheinland-Pfalz nicht nur wieder zurück in den Landtag zu kommen, sondern dafür zu sorgen, dass der fast so skandalöse Herr Beck, das scheint da in Rheinland-Pfalz ja notorisch zu sein, nicht nur bei der CDU, fast so skandalöse Herr Beck wie die Frau Klöckner, endlich einen grünen Aufpasser in der Regierung an die Seite bekommt. Und ich glaube, dass wir sehr ernsthaft darum streiten müssen, dass in Baden-Württemberg Schwarz-Gelb nach über 50 Jahren, das ist fast länger als Castro in Kuba regiert. Eine andere Mehrheit. Und ich sage Ihnen eins, wenn uns das gelingt, dann wird das, was wir bisher an Streiterei bei Schwarz-Gelb erlebt haben, nur ein müder Vorgeschmack. Das wird das Ende, der Beginn vom Ende der Kanzlerschaft von Frau Merkel sein. Das ist das Ziel, was wir Grünen uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Das Ende der Kanzlerschaft von Frau Merkel einzuleiten. Und dann werden wir ganz frohem Mut und einem ganz sportiven Wettbewerb in Berlin, darüber streiten, wer von den vier größeren Parteien die stärkste ist. Und ich finde, wir haben da mit Renate ein richtig super Angebot. Aber hier in Niedersachsen ist natürlich diese Kommunalwahl auch die Steilvorlage für die Auseinandersetzung zur Landtagswahl. In vielen Orten dafür zu sorgen, dass es Mehrheiten gibt, auch einen Kontrapunkt dazu zu setzen, dass künftig bei bei Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten, die ja nicht mal mehr eine Mehrheit brauchen, die CDU mal ebenso organisiert, dass sie möglicherweise immer den Chef darstellen kann. Umso wichtiger ist es, dass Grüne in den Räten, dass Grüne in den Kreistagen gestärkt rausgehen, um diesen so in die Ämter geschummelten Landräten und Bürgermeister auch eine ordentliche Richtung vorzugeben. Nämlich eine Richtung, dass man vor Ort streiten kann für mehr Bildung, für mehr soziale Gerechtigkeit, für eine andere Energiepolitik, für ganz praktischen Klimaschutz. Dafür stehen wir Grünen. Wir machen ernst damit. Lokal handeln, global denken und in diesem Sinne ein glückliches 2011.